Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus der Weltrettungsmaschine. So nennt unser Gastgeber dieses tolle Haus, in dem wir heute zu Gast sein dürfen. Es ist das größte Naturkundemuseum Deutschlands, das Naturkundemuseum in Berlin, mittendrin, wo alles Mögliche passiert. Also wir können von hier aus in 10 Minuten, wenn wir sehr langsam gehen, am Deutschen Bundestag sein, genauso nah am Bundeskanzleramt. Das ist das Naturkundemuseum in Berlin. Der Chef ist Professor Johannes Vogel, der uns heute hier eingelassen hat, muss man sagen. Und Herr Vogel, wir müssen zu Anfang eine Sache besprechen. Sie haben diese schöne Ecke Ihres Museums für uns ausgesucht. Und die Zuschauer werden jetzt denken, ach so, der Professor Vogel und er hat Vögel hinter sich. Das ist von Ihnen so gedacht. Sie sind der Regisseur eigentlich des Ganzen, oder? Also Sie haben kein Problem damit, dass um uns herum jetzt ausgestopfte Vögel sind.
Ich habe damit überhaupt kein Problem. Es gibt sogar Kollegen, die ganz verrückt nach Vögeln sind. Die fliegen dann nach Ecuador oder sonst was, aber am Ende kommen sie alle hier hin, weil sie hier noch schöner sind und sie können nicht mehr wegfliegen.
Wir müssen übrigens sagen, seit 1810 werden schon Exponate, Exponate aus der Natur gesammelt. Es sind, Herr Vogel, 30 Millionen.
30 Millionen, genau.
30 Millionen Objekte, die Sie hier haben. Ja. Und das heißt, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich würde Ihnen jetzt meinetwegen eine selten vorkommende Biene nennen, wie würden Sie die dann in diesem großen Haus unter den 30 Millionen Objekten finden?
Also, wir haben das ganz tolle Privileg, dass hier 500 super kluge Leute arbeiten. Und wenn die alle im Haus wären und es käme jemand mit einem Objekt vorne zum Eingang, glaube ich, dass wir in 15 Minuten da sind, wo das Objekt in der Sammlung ist. So schnell. Die Ordnung ist hier in den Schränken. Wir haben hier jetzt nicht wie bei mir zu Hause 30 Millionen Objekte, die auf irgendwelchen Haufen liegen, sondern das ist hier alles geordnet. Und es gibt hier Leute, die wissen, die haben diese Ordnung gemacht und die wissen, wie man mit dieser Ordnung umgeht und wie man daraus sammelt, Sachen findet. Und jetzt sind wir dabei, das Ganze sogar noch in einem großen digitalen Katalog zur Verfügung zu stellen, dass wir hoffentlich bei 2030, da können Sie dann mit Ihrem iPhone ein Foto machen und dann kann Ihnen die App sagen, wo es hier in der Sammlung ist und was es ist. Das wäre der Plan und da sind wir kräftig bei am Arbeiten.
Ein Naturkundemuseum, Natur, warum interessiert Menschen Natur? Mir fiel ein, Herr Vogel, als ich mich jetzt auf unser Gespräch vorbereitete, dass ich jetzt gestern erst schlecht war zu einer Freundin und zwar kam ich 15 Minuten zu spät, wir waren verabredet am Rande eines Parks und dann habe ich damit gerechnet, die ist total wütend auf mich. Stattdessen war sie nicht im geringsten wütend, sondern sagte zu mir, das sei gar nicht schlimm gewesen. Sie hätte unter zwei Bäumen gestanden und da sei so viel los gewesen, das hätte sie schon lange nicht mehr erlebt, dass sie irgendetwas so begeistert, was eigentlich ja banal ist und alltäglich ist. Und dann dachte ich, das ist genau das Credo von Professor Vogel. Natur kickt immer. Ist das so? Sehen Sie das wirklich so?
Also es gibt ja dieses berühmte Interview, noch berühmter als das Interview, was wir jetzt führen, zwischen Barack Obama und David Attenborough. David Attenborough ist sozusagen der englische Chimek, ist gerade vor ein paar Tagen 99 geworden. Und dann sagt Barack Obama zu David Attenborough, Sir David, when did you discover nature? Und kommt aus der Pistole geschossen zurück, when did you lose your interest in nature? Wir sind damit geboren, Natur zu beobachten. Nur irgendwie wird das dann kulturell überformt. Und was da ihre Bekannte entdeckt hat, ist, die hat mal 15 Minuten Muße gehabt. Und wo gehen die Sinne hin? Die Ohren, die Augen, das Riechen, sofort in die Natur. Das ist Teil unserer Evolution. Wir sind ja nicht in Häusern oder in Straßenbahnen evolviert. Wir sind ja in der Natur evolviert, mit der Natur. Und wenn wir die nicht ständig beobachten, dann kriegt die uns oder gibt uns nicht die Nahrung, die wir brauchen. Das heißt, wir sind eigentlich komplett darauf konditioniert, so wie wir groß geworden sind. Denkt man, Milch kommt aus dem Supermarkt, Brot kommt von der Bäckerei, ne? Die Medizin holt man sich aus der Apotheke. Das sind jetzt aber die letzten 50, 70, 100 Jahre. Vorher kam die Milch noch von der Kuh. Das Getreide musste man selber noch mähen, Und die Medizin holte man sich vielleicht aus den Heilpflanzen, die auf dem Wiesen reinwuchsen. So ist das früher gewesen. Und das ist jetzt 2-3 Generationen SDR.
Reden wir mal über Ihr ganz persönliches Aufwachsen hier bei Phoenix persönlich, weil Sie zitieren David Attenborough und Barack Obama. Also David Attenborough fragt Barack Obama, wann haben Sie denn Ihr Interesse an der Natur verloren? Und da würde ich ja sagen, für Sie, Professor Vogel, gilt, Sie haben das nie verloren. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, Sie stammen aus Bielefeld, Sie haben Ihr Abitur gemacht, Sie sind zur Bundeswehr beispielsweise gegangen. Und da habe ich mich gefragt, ja, als Bundeswehrsoldat ist man ja viel draußen. Und wenn man irgendwann später dann mal der Chefkurator der botanischen Abteilung des Naturkundemuseums in London wird, wie Sie es 8 Jahre lang waren, dann müsste man doch schon als Soldat, hätten Sie schon gemerkt haben, oh wow, interessant, wo ich hier mein Loch grabe. War das so? Also,
das Verrückteste war, also ich bin von 82 bis 84, also im Höhepunkt des Kalten Krieges, und dann waren wir eine Einheit, die Deutschland dann verteidigen sollte, gleich an vorderster Front. Und dann haben wir also ständig so komische Übungen gemacht. Und dann holt uns der Hubschrauber ab nach einem simulierten Atomschlag, bringt uns irgendwo in die Hüchte. Wir werden da rausgeschmissen und sollen dann 150 Kilometer zurücklaufen. Das Erste, was ich treffe, sind meine Botanikerkollegen aus dem Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld.
Die Sie schon, mit denen waren Sie schon zusammen?
Genau.
Die, im Ernst,
die, die botanisierten und wir mussten da durch den Schlamm robben. Das war,
also wirklich so, Sie waren da, Sie hatten den Helm auf, hatten Ihre Flinte dabei und dann haben Sie Ihre
Und die Maske im Gesicht und alles,
genau. Und dann haben Sie Ihre Kumpels getroffen.
Genau, und dann waren meine Kumpels und haben botanisiert. Ja, das war echt ganz witzig.
Aber um das nochmal zu verstehen, Herr Vogel, oder das ist eine Frage, die man immer, wenn Leute eine so außerordentliche Vita haben wie Sie, fragt man sich das dann häufig, was ist daran zwangsläufig? Also, dass Sie eben zwischendurch der Chefkurator in London waren, dass die Königin Elisabeth II. Bei Ihnen war, sich in Pflanzenangelegenheiten so interessiert, wie sie am draußen war, hat beraten lassen, dass Sie heute mit der Ururenkelin schon eine ganze Weile von Charles Darwin verheiratet sind. Was daran kommt Ihnen denn zwangsläufig vor?
Also wenn man es von hinten her betrachtet, glaube ich, war da irgendwie die Natur sozusagen der rote Faden, der da durchläuft. Ich habe Inselwissen um Pflanzen, das hilft. Ich bin sehr passioniert für Pflanzen, aber eben halt auch für Natur und auch insbesondere für die Mensch-Natur-Beziehung. Das hat mich mein Leben lang motiviert und getragen. Und das scheint auf andere Menschen ab und zu mal ansteckend zu sein. Und mir gibt es Glück und Zufriedenheit.
Ist das so, wenn Sie sich eigentlich auf was anderes konzentrieren müssen und Sie sehen irgendeine Pflanze, dass Sie das in dem Moment ablenkt, dass Sie sich da verlieren können?
Absolut.
Was passiert dann? Also Sie betrachten dann die Pflanze oder Sie fassen die an oder Sie riechen dran?
Nö, dann wird da oben durchgerechnet, was das ist, und dann geht's weiter bis zur nächsten Pflanze. Ja, ja. Also ich kann nicht anders als Natur beobachten.
Und Sie, das, was ich das fast schon Hinterlistige finde, Herr Vogel, wir haben darüber mal geredet. Das Hinterlistige ist, dass Sie haben sich für Ihre Doktorarbeit mit dem Sexualverhalten der Farne beschäftigt.
Ja,
und da wissen Sie, ein Medienheini wie ich, springe auf sowas an, sage, wow, Sexualverhalten der Farne, das ist ja sehr, sehr aufregend. Und ja. Sie haben dann gesagt, ja, ein bisschen was erzähle ich Ihnen dazu, weil den größten Teil davon verstehen Sie ja ohnehin nicht. Das heißt, Ihnen ist klar, es ist auf der einen Seite medientüchtig, aber auf der anderen Seite wissenschaftlich so komplex, der Großteil der Menschen kann es gar nicht verstehen.
Das ist aber für viele Wissenschaft so. Und ich glaube, dass sich die Wissenschaft da ein bisschen mehr anstrengen muss, die Faszination, die sie mit ihrer Zunft erregt, noch besser zu verkaufen. Also die Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir jetzt wahrnehmen in verschiedenen Ländern, die hat meiner Ansicht nach auch damit zu tun, dass die Wissenschaft sich nicht genügend um das Verkaufen der eigenen Zunft und der eigenen Interessen kümmert. Und da hat man natürlich als Naturkundemuseumsdirektor eine super Steilvorlage. Schauen Sie sich diese super Objekte hier an. Da wird man einfach reingezogen ins Bild. Aber genau wie Ihre Bekannte auch, die wurde auch in die Bäume hineingezogen mit dem Blick. Und damit müssen wir viel, viel mehr arbeiten. Wenn wir, was Sie da beschrieben haben, finde ich symptomatisch. Wenn wir in diesem Zeitdruck, in dieser engen Taktung leben, dann haben wir keine Muße zur Reflexion und zur Betrachtung. Wir sind natürlich bessere Käufer von Produkten, die uns angeboten werden. Aber sobald wir Muße haben, wenden wir uns der Natur zu. Was bedeutet das? Wir sollten vielleicht schauen, wie wir unser Leben ein bisschen entspannen.
Es gibt sogar Leute, die sprechen von einem animalen Echo. Deswegen raten Sie zu Haustieren. Die Deutschen haben 16 Millionen Katzen zu Hause, ja. 11 Millionen Hunde, ja. Geben 5 Milliarden im Jahr für Kleintiernahrung aus. Das heißt, das animale Echo, da haben Sie auch eine Vorstellung von, was damit gemeint sein könnte.
Aber natürlich, wir brauchen ein Widerspiel. Und die Natur ist unser Widerspiel, neben den anderen Menschen, die uns umgeben.
Jetzt haben wir diesen Begriff schon gerade, Herr Vogel, kurz gehabt, die Weltrettungsmaschine. Warum betrachten Sie dieses Naturkundemuseum, dieses größte Naturkundemuseum Deutschlands, warum betrachten Sie das als Weltrettungsmaschine?
Jeder der Zuschauer hier kann sich jeden Tag im Fernsehen das Wetter angucken. Und da wird Deutschland erklärt, wie das Wetter in Deutschland in den nächsten 3 Tagen sein wird. Und wenn man dann noch ein Smartphone hat, dann kann man sogar noch für genau den Ort, wo man lebt, sehen, wie das Wetter sein wird. Stundengenau. Dazu braucht man wenigstens 2 Dinge. Nämlich zum einen Wetterbeobachtungen und zum anderen ganz viele kluge Maschinen, die das Ganze verrechnen und vorhersagen. Und davon profitieren wir. Von Beobachtung und von Vorhersage. Für die Natur gibt es so etwas nicht. Ich glaube aber, dass es essentiell wichtig ist, dass wir den Einfluss, den wir auf die Natur ausüben, vorhersagen können. Und dafür braucht man Naturwetterstationen, die kann man heute mit modernster deutscher Technik bauen. Aber man muss auch einen Blick in die Vergangenheit der Natur haben, um diese Messreihen, die es für Wetterbeobachtungen jetzt schon seit 150 Jahren gibt, auch herzustellen, damit man die Vorhersagen genauer machen kann. Und dafür braucht man die Sammlungen von Naturkundemuseen. Die können diese technologische Innovation vervollständigen und uns erklären, wie wir den Blindflug, den wir in Bezug auf die Natur ausüben, abstellen können.
Das heißt, um es ganz konkret zu machen, wir wissen nicht, was passiert,
genau.
Wenn man eingreift, obwohl die ganze Zeit eingegriffen wird. Jetzt gibt es Kollegen von Ihnen, die sagen, dass es sowas gibt wie Schlüsselarten. Ich versuche, ja. Das ist also einmal eine Kollegin von Ihnen, Frau Professor Katrin Böning-Giese vom Helmholtz-Zentrum, genau. Die hat gesagt, dass beispielsweise der Wolf eine Schlüsselart im Ökosystem ist.
Absolut.
Aber daran kann man natürlich erkennen, wie schwierig das ist, weil wir auf der einen Seite, wir sitzen jetzt hier schön in Berlin-Mitte und sagen, ja, Leute, die Wölfe abschießen, ich glaube, es hackt, die brauchen wir, sind froh, dass sie wieder da sind, waren lange Zeit weg. Und dann fahren wir 100 Kilometer südlich von hier nach Halbe in Brandenburg und dann sagen die Leute, ja, toll, dass ihr euch einig seid über die Wölfe, aber ich habe schon wieder 3 Schafe weniger, die gerissen worden sind. Dieses Dilemma, kann die Weltrettungsmaschine denn aus dem Dilemma auch aushelfen?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Was Katrin Böning-Giese, eine der klügsten Wissenschaftlerinnen, die ich kenne, sagt, ist ja vollkommen richtig. Aber es kann auch anders sein, weil jedes Tier, auch ein Wolf und auch wir Menschen, sind ein Ökosystem. Wir haben Parasiten an uns. Wir haben ganz viele Lebewesen in uns. Es könnte durchaus auch sein, dass einer dieser wolfspezifischen Parasiten die Schlüsselart ist, weil die zum Beispiel das Reproduktionsverhalten des Wolfs steuert oder sonstige Sachen oder den Krankheitsbedarf. Das wissen wir aber alles nicht. Also, was wir derzeit wissen ist, der Wolf ist eine Schlüsselart für Ökosysteme. Und alle Forschung, die wir machen, deutet darauf hin. Es gibt aber keine umfassende Betrachtung von Natur, weil sie so komplex ist. Jetzt haben wir die ganzen großen Computer, jetzt haben wir die ganzen klugen Modellierer, jetzt haben wir die technischen Möglichkeiten, was so ein Smartphone heute kann. Das konnte früher, ja, mit so einem Smartphone kriegst du die Apollo-Kapsel 10-mal rauf und runter. Und das sind jetzt mal gerade 50 Jahre, was da alles passiert ist. Wir müssen die Technologie für unsere Zukunft besser nutzen und Natur verwalten, Natur für uns nachhaltig nutzen, ist der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Hm. Und dazu können Naturkundemuseen einen einmaligen Beitrag leisten.
Es gibt es zwei verschwisterte, muss man sagen, zwei verschwisterte dunkle Phänomene, die der Mensch als Teil der Natur zu gewärtigen hat. Das ist zum einen der Klimawandel, der Treibhauseffekt, ja. Und auf der anderen Seite ist das Artensterben.
Genau.
Da werden Sie nicht müde, Herr Vogel, logischerweise darauf hinzuweisen. Wenn wir hier rumgehen, sehen wir auch viele Tiere, die, die schon ausgestorben sind. Sie nennen in Ihrem Buch, was Sie gemeinsam mit Ihrer Frau geschrieben haben, das Parlament der Tiere, nennen Sie beispielsweise die Wandertaube. Ja. Und unsere sehr, sehr bewanderte Kollegin und Aufnahmeleiterin Stella, die heute hier dabei ist, hat einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, wie ich finde. Sie sagte, man könnte doch, auch darauf gehen Sie ein, ich kann doch das Genom der Wandertaube rausfinden.
Genau.
Und dann kann ich doch einfach sagen, ja gut, jetzt habe ich das Genom und jetzt klone ich neue Wandertauben. Genau. Das ist doch super eigentlich. Also genau. das heißt, die moderne Technik bietet auch den Ausweg aus dem Artensterben. So, endlich. Ich dachte, wann funkt denn die Provokation?
Also, nein, ich muss Sie ausreden lassen.
Ich bin fertig, bitteschön, Herr Vogel.
Also. Vollkommen richtig. Man kann die Wandertaube vielleicht wieder auferstehen lassen. Aber nicht die ganzen Parasiten, die mit der Wandertaube ausgestorben sind. Und vor allen Dingen noch viel schlimmer, nicht die Darmflora. Weil die Darmflora, die wir auch in uns tragen, die menschspezifisch ist, die bei der Geburt von der Mutter an das Kind weitergegeben wird, die bestimmt unsere Gesundheit, die bestimmt unsere Psyche, die bestimmt, dass die Nahrung, die wir zu uns nehmen, verdaut werden kann. Und genau das Gleiche ist bei der Wandertaube. Und das Mammut, was ja immer wieder gesagt wird, wir werden das Mammut wieder auferstehen lassen. Ohne die Darmflora und vor allen Dingen ohne die Fauna, die das Mammut dann fressen muss, wird es keine Mammuts geben. Das sind alles Blütenträume. Lasst uns schützen, was wir haben. Lasst uns smart die Natur verwalten, dass möglichst viele Menschen auf diesem Planeten ein gutes und gesundes Leben haben. Und das alles gibt es für läppische 250 Milliarden Euro.
Wieso ist das aus Ihrer Sicht so günstig? Also wie geht es so günstig, muss man fragen?
Weil ganz viel schon daran gearbeitet wird, aber immer nur in kurzen Zeiträumen. Man müsste so ein Ding, 15 Jahre ansetzen. Man müsste mit Technologieunternehmen verlässliche Verträge abschließen und so weiter und so fort. Wir sehen das ja zum Beispiel bei der Rüstungsdebatte. Warum wird in Deutschland keine Rüstung mehr finanziert? Weil die Rüstungsindustrie keine langfristigen Verträge hat, auf die sie sich verlassen kann, um diese Sachen voranzutreiben. Das ist genau das Gleiche in der Naturwissenschaft. Wir hangeln uns von einem Dreijahresprojekt zum nächsten. Wir brauchen aber für große gesellschaftliche Aufgaben sichere Finanzierung und Perspektive. Die Intelligenz ist in Deutschland da, das Geld ist in Deutschland da, die Sammlungen sind in Deutschland da und der Wille der Wissensschaffenden. Und wir könnten die Gesellschaft mitnehmen, so wie Ihre Bekannte sich mit einmal ihrer eigenen Faszination von Natur wieder bewusst wird in 15 Minuten und Sie danach ein nettes Gespräch haben. Genauso könnte man das auch gesellschaftlich verankern, so ein Projekt in Deutschland für die Welt umzusetzen.
Zu Ihren Sätzen, Herr Vogel, gehört auch, die Natur ist politisch. Das haben Sie häufiger schon wiederholt. Deswegen sind Sie ja nicht einfach nur Wissenschaftler und Direktor eines großen Museums, sondern Sie sind zudem auch Aktivist, kann man durchaus sagen. Also gerade was den Kampf gegen den Klimawandel angeht, logischerweise, ich meine, wenn man sowas hier vorstellt, kämpft man gegen das Artensterben tatsächlich an. Wie erfolgreich ist das bisher? Und vor allen Dingen, wenn man das Buch, das Sie mit Ihrer Frau geschrieben haben, heißt das Parlament der Tiere. Und da habe ich mir vorgestellt, naja, da sehe ich ja dann auch eine Fraktion von Tigern, von Wölfen und von Leoparden drin. Das heißt, ich muss mir das Parlament der Natur, das Parlament der Natur nicht als Demokratie vorstellen.
Also das Parlament der Natur ist ein bisschen übergeordnet. Dieses Museum geht ja durch eine radikale Entwicklung. Wir haben ja die Chance, uns als Haus zu entwickeln. Und das Parlament der Natur spielt darauf an, dass wir hier in der Mitte Berlin, Sie hatten es ja zu Anfang schon erwähnt, sitzen mit ganz vielen politischen und wissenschaftlichen Akteuren, die hier alle im Umkreis sind. Die großen Themen wie Sicherheit, Mobilität, Gesundheit, Ernährung, Digitalität sind ja alle hier versammelt. Gesundheit, alles im kurzen Umkreis. Und ich glaube, es braucht einen Ort, in dem man verhandelt, wie eine gesunde und gute Zukunft für unsere Menschen aussieht. Wissensbasiert mit der Natur. Und dafür bietet sich kein besserer Ort an als dieses Haus. Das ist also praktisch eine Beschreibung der Zukunft dieses Hauses. Ein Ort für den demokratischen, wissensbasierten Dialog über die Zukunft der Menschheit und der Natur.
Was, so wie Sie es jetzt sagen, erstmal so klingt, da kann fast niemand etwas anderes machen, als einen Haken da machen. Wenn man dann in die Details geht, wird das Ganze natürlich schon wieder ein bisschen anders. Beispielsweise in dem Gespräch, was man da nachlesen kann in dem Parlament der Natur, da sagen Sie dann und Ihre Frau pflichtet Ihnen bei, der Lebenswandel von uns allen.
Ja.
Müsste sich verändern. Ihre Frau nennt als gutes Beispiel ihren Bruder, der immer errechnet, wenn er so und so viele Bohnen isst, wenn er dies und das und jenes zu sich nimmt. Was ist das sein Faktor der Erdausnutzung? Den rechnet er jedes Mal aus und er will immer unter 1 bleiben. Und er ist Veganer.
Ja.
Und da wissen wir beide aber,
dass wir
hier in Berlin-Mitte finden wir Leute, die finden das dann auch alle ganz toll. Wenn wir jetzt aber aufs Land fahren, wenn wir nach Bielefeld fahren, in ihre Heimat, nach Ostwestfalen, da werden wir nicht die ganze Zeit von begeisterten Veganern umringt sein. Also wie groß ist die Chance, die Sie dem geben, dass man gerade nach der Erfahrung der Ampelkoalition, wo die Grünen übrigens hier direkt über die Straße, ihre Botschaft ja auch durchaus Schaden genommen hat, Wie groß ist also Ihre Hoffnung, dass das gelingt, Leute dafür zu werben, muss man ja sagen?
Also grundsätzlich bin ich ein Menschenfreund und bin optimistisch. Das heißt, wenn man einen vernünftigen Dialog mit den Menschen führt, dann kann es, glaube ich, auch kollektiv zu guten Einsichten kommen. Und der Schlüssel muss meiner Ansicht nach sein, über Gesundheit mit den Menschen zu reden, weil das geht uns alle an. Wir alle wollen ein langes, gesundes, gutes Leben. Und da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, wo wir wissen, dass sie nicht gesund sind. Rauchen gehört dazu, Trinken gehört dazu, aber eben halt auch übermäßiger und regelmäßiger Fleischkonsum. Und ich glaube, wenn man die Menschen an ihrem eigenen Interesse greift, aber nicht belehrend, nicht befehlend, sondern dialogisch, dass es da ganz andere Öffnungsmöglichkeiten gibt. Die Kehrseite der Medaille aber ist, dass das unheimlich viel Anstrengung, Kraft und Energie bedeutet. Weil wenn Sie einen haben, der wirklich jeden Tag seine 500 Gramm Fleisch essen muss, den werden Sie nicht davon abhalten, dass er das weiter tut. Aber wir können ja mal schauen, ob die nächste Generation oder ob Menschen, die für diese Botschaften empfänglich sind, mitmachen. Und da wird zu wenig Energie reingesteckt. Das System ist doch so angelegt, dass für den Staat Einnahmen aus verschiedenen schädlichen Verhaltensweisen entstehen. Rauchen ist eines der besten Beispiele. Es werden so und so viele Milliarden an Steuern eingenommen durch Rauchen und die Steuer auf Rauchen. Aber es werden 10-mal so viel Kosten für das Gesundheitssystem von uns allen getragen. Und das sind Sachen, an die wir ran müssen. Und bei der Natur ist es genau das Gleiche.
Die Frage ist, Herr Vogel, und auf die Sie höchstwahrscheinlich als Naturwissenschaftler auch jetzt nicht sofort eine spontane Antwort haben. Die Spitzenkandidatin in Thüringen der Grünen hat sich jetzt Gedanken gemacht, warum haben wir bei der Bundestagswahl verloren, warum sind wir in ostdeutschen Bundesländern kurz davor, in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen. Und sie sagt, grüne Politik, das sind jetzt Zitate von Frau Madeleine Henfling, würde als urbanes Elitenprojekt aus dem Westen und als überhebliche Verbotspartei wahrgenommen. Ja. Das steht auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir, es gibt Citizen Science. Auf der anderen Seite, also Leute beteiligen sich an Naturwissenschaft. Wir wissen, dass Leute Steingärten anlegen. Wir wissen, dass in Deutschland mittlerweile angefangen wird, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Moore erneut zu vernässen. Und Leute, ich kenne so viele Leute, die sogar eine Wespe im Glas raustragen, die nicht totschlagen. Ja. Das heißt, gibt es nicht aus Ihrer Sicht ganz viele natürliche Verbündete im Kampf für die Natur?
Genau, und die müssen mobilisiert werden. Aber dafür müssen wir alle lernen, zuzuhören. Das klingt einfach, ist aber sehr anstrengend. Man muss sich dem anderen widmen in Bezug auf deren Interessen, Ambitionen und Ideen. Und dann muss man von da aus, man muss einen gemeinsamen Level entstehen lassen von Wissen und von Ideen. Und dann muss man schauen, ob man von da aus gemeinsam in eine andere Richtung kommt. Und das kostet viel Zeit. Und in dieser kurzlebigen Zeit, Sie haben es ja eben besprochen, schon gesagt mit Ihrer Bekannten da, man lebt zu eng getaktet. Wir haben keine Zeit, uns dem anderen zuzuwenden, was auch, glaube ich, diese Gesellschaft auseinanderreißt, in Amerika ist es ja schon ein bisschen weitergegangen, ist, dass Menschen sich gegenseitig keine Wertschätzung mehr zeigen, nicht mehr zeigen, dass man den anderen sieht und dass man den anderen hört. Und das trägt dazu bei, dass wir uns nach innen hin vereinsamen, dass wir verbittert sind und dass wir dann auch keine Ideen, die uns vielleicht selber gekommen sind, im Größeren umsetzen wollen. Wir brauchen eine andere Gesellschaft.
Friedrich Merz hat bei dem kleinen Parteitag, der den Koalitionsvertrag angenommen hat, nochmal ausgeführt, wie er sich Umweltpolitik, wie er sich Naturschutzpolitik vorstellt, und zwar stärker, beinahe so, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Er hat gesagt, er würde Angebote machen wollen. Er würde Leute umwerben wollen. Er würde aber ihnen keine Vorschriften machen wollen. Das heißt, wenn Sie das hören, dann könnten Sie zweierlei denken, nämlich dass die von der Straße gegenüber, die Grünen, denen das wirklich ganz und gar ein Anliegen sind, die sind leider nicht mehr in der Regierung. Man könnte es negativ sehen oder man könnte es positiv sehen und sagen, gut, wenn er das so macht und wenn er mit dem Werben nicht aufhört, dann kann es gelingen.
Das könnte gelingen. Und ich glaube, dass die letzte Bundesregierung da vielleicht auch eine Chance verpasst hat. Es ist ja damals groß aufgelegt worden, ein Programm für die heimische Natur und Umwelt, die mit mehreren Milliarden ausgestattet war. Und wenn man so etwas nimmt, dann könnte man sich doch überlegen, wie schaffe ich innerhalb von Deutschland einen Wettbewerb? Das heißt, ich nehme das Dorf in Brandenburg und dann kann man relativ schnell beurteilen, da ist ein kurz gemähter Rasen, der kriegt einen Punkt. Da ist eine Blütenwiese, die kriegt 5 Punkte. Da ist ein vernässtes Moor, das kriegt 500 Punkte. Dann kann man also für die Gemeinde sagen, ihr habt jetzt insgesamt kollektiv 750 Punkte. Und wenn ihr auf 1000 Punkte kommt, dann bekommt ihr Geld für die Gemeindekasse. Und dann ist das Erste, was ich machen würde, alle Rasen länger wachsen lassen, dass die blühen, und jede Wiese wieder vernässen, um auf diese Punkte zu kommen. Also das wären so Anreizsysteme. Direktiv da reinzugehen und zu sagen, ihr müsst jetzt das Moor wieder vernässen, ich glaube, wir beide fänden das nicht gut, wenn uns das als Ansage käme. Und vielleicht fänden die es in der Gemeinde auch nicht gut. Ob es klappt oder nicht, ich weiß es nicht, aber man sollte mal über so etwas nachdenken. Ob das ist, worüber Herr Merz nachdenkt, kann ich allerdings nicht sagen. Aber wenn er mit mir darüber mal reden möchte, können wir da gerne mal einen Dialog drüber
machen. Und er hat keinen weiten Weg, muss man auch noch dazu sagen. Genau. Herr Vogel, ich habe mir die Boulevardfrage für ganz zum Schluss aufbewahrt. Als Sie Ihre Frau kennengelernt haben und Sie sich als Ururenkelin, einem Botaniker, Urenkelin von Charles Darwin, dem Begründer der Evolutionstheorie, zu erkennen gab. Fühlten Sie sich da vereimert?
Nein, ich bin ein Augentier. Das heißt, ich hab da eigentlich eher auf die Frau geschaut, als zu dem Zeitpunkt versucht, da ihren Ahnenstamm durchzurechnen. Und das Ansprechende war wirklich der Charme dieser Dame.
Daraus können wir uns einen Eindruck verschaffen, weil es gibt dieses lange Gespräch nachzulesen in der Parlament der Natur. Herr Vogel, der Bundeskanzler sollte Ihre Einladung annehmen. Wir durften die schon annehmen. Das ist wirklich fabelhaft bei Ihnen. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften, und alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Thaddeus.